haltet die Bühne so frei, da hat der Prediger dann doch einigen Auslauf, soweit es eben die Leine zulässt. Es ist euch sicher auch schon passiert. Also, einmal hat mir jemand gesagt, wenn ich da zu nahe an den Stufen gehe, dann kann er sich gar nicht auf die Predigt konzentrieren, weil er immer Angst hat, dass ich da hinunterfalle. Es ist euch sicher auch schon passiert. Ihr habt ein Gespräch mit einem Freund oder einem Nachbarn und es geht um Krankheit, es geht um Gesundheit. Der andere sagt, Hauptsache gesund. Oder er sagt, Gesundheit ist doch das Wichtigste. Was sagst du darauf? Sagst du, ja, das stimmt, oder sagst du, na, Gesundheit ist schon wichtig, Gesundheit ist das Zweitwichtigste. Naja, was ist denn dann das Wichtigste? Das Wichtigste ist eine Beziehung zu Gott. Das Wichtigste ist, von Gott geliebt zu sein und diese Liebe anzunehmen. Um das soll es heute gehen. Die Liebe, das ist ja das Zentrale im christlichen Glauben. Das ist nicht bei jeder Religion so. Im Alten Testament war das schon ein Stück weit in dieser Richtung und besonders deutlich ist es im Neuen Testament so. Gott ist ein Gott, der Menschen liebt und wir, auch wir dürfen Gott lieben. Manche kurze Formulierungen des christlichen Glaubens halten das auch fest. Zum Beispiel die vier geistlichen Gesetze. Da heißt es gleich als erstes, Gott liebt dich und hat einen Plan für dein Leben. Gott liebt dich. Aber wie schaut das konkret aus? Ich setze jetzt mal voraus, dass Gott durch Jesus uns entgegengekommen ist. Gottes Liebe wird durch Jesus erfahrbar. Gut, wenn wir das so sehen, Jesus liebt uns, wie schaut das konkret aus? Ich möchte heute an einem ganz konkreten Beispiel das betrachten. Jesus begegnet dem Simon. Simon ist heute ja ein eher seltener Name. Wir haben einen kleinen Simon. Der weibliche Name ist vielleicht ein bisschen häufiger. Simone haben wir, oder die Butzgaus haben eine Schwiegertochter, die Simona heißt. Also ich muss dazu sagen, Simon war eben damals ein häufiger Name. Da muss man dazu sagen, welchen Simon meine ich? Ich meine Simon, der dann den Beinamen Petrus bekommen hat. Peter haben wir ja unter uns. Also ich habe heute mindestens zwei aufmerksame Zuhörer. Ich möchte anhand des Johannesevangeliums mehrere Situationen betrachten, wo Jesus dem Simon begegnete. Und das soll unter dieser Überschrift stehen, Jesus liebt den Menschen. Und wir überlegen uns dann, wie kommt die Liebe Jesu hier zum Ausdruck? Wir beginnen gleich jetzt mit der ersten Begegnung zwischen Jesus und dem Simon. Andreas findet seinen Bruder Simon. Kurz die Vorgeschichte. Johannes der Täufer hat getauft und hat Anhänger um sich gesammelt. Und auch Jesus kam dorthin. Und Johannes wies dann auf diesen Jesus hin und sagte, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden wegnimmt. Und einige von diesen Anhängern des Johannes des Täufers, die haben dann versucht, mit diesem Jesus Kontakt aufzunehmen. Und Andreas war einer davon. Der ging dann mit Jesus mit, der blieb eine Weile bei Jesus und er war überzeugt, ja, dieser Jesus ist es, der, auf den wir gewartet haben. Und dann heißt es, Andreas findet seinen Bruder Simon. Also der Simon war dann offenbar auch bei diesen Anhängern vom Johannes dem Täufer dabei. Also der Andreas musste da nicht viel suchen. Andreas führte ihn zu Jesus. Sehr einfache Worte, von daher sagen wir auch manchmal der Andreasdienst. Also wenn du jemanden zu Jesus führst, dann tust du diesen Andreasdienst. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Ich habe da einige Fußnoten hinzugefügt, also Sternchen. Da steht im Johannesevangelium, was das eben übersetzt bedeutet. Also Messias heißt auf Deutsch der Gesalbte, Kephas heißt auf Deutsch der Stein oder der Fels. Wir tun damit der Übersetzung ein bisschen schwer. Wenn man an eine Felswand denkt, das wäre übertrieben. Wenn man an einen kleinen Kieselstein denkt, das wäre untertrieben. Also irgendwo da in der Mitte zwischen beidem. Vielleicht so ein Baustein, den man verwenden kann, um mit solchen Bausteinen eine Mauer zu bauen. Das ungefähr wäre das, was hier gemeint ist mit Kephas. Oder eben dann im Griechischen der Petrus. Simon, Sohn des Johannes, oder Simon des Johannes steht dort. Warum wird das so hervorgehoben, wer der Vater ist? Ich denke, es hat damit zu tun, Simon war ein häufiger Name. Das heißt, irgendwie muss man was dazu sagen, welchen Simon meint man. Man kann eben die Herkunftsangabe sagen, so wie Jesus von Nazareth, oder eben Simon des Johannes. Bei mir wäre das ziemlich eintönig, wenn man sagen würde, Franz. Das war da so eine Familientradition. Der älteste Sohn heißt Franz. Meine Mutter hat sich gewehrt dagegen. Beim ersten Sohn konnte sie es noch verhindern. Der hieß dann Herbert. Aber beim zweiten Sohn hat dann die Familientradition wieder voll zugeschlagen. Aber wir haben das ja im Altertum und auch im Mittelalter. Menschen haben einen Vornamen und man muss irgendwas dazu sagen, um zu bezeichnen, wer ist das überhaupt. Franz von Assisi zum Beispiel. Ab ungefähr 1500, ab ungefähr früher Neuzeit, wird das dann anders. Da haben Menschen dann Familiennamen, zum Beispiel Martin Luther. Du sollst Kephas heißen. Wenn wir dann diesen Kephas so betrachten in den Evangelien, haben wir nicht immer den Eindruck, dass das so ein beständiger Fels in der Brandung ist. Wir haben da eher den Eindruck, naja, jemand, der sehr voreilig ist und schwankend ist. Was meint Jesus da? Also er sagt ihm, du sollst Kephas heißen, und damit meint er ja auch, du solltest auch sein, nicht nur so heißen. Jesus hat ihm vor Augen gestellt, Gott hat was vor mit dir. Gott möchte aus deinem Leben etwas machen. Simon des Johannes, das bist du als Mensch, schwankend. Aber das ist nicht alles. Gott will etwas tun aus dir. Vielleicht war es für diesen Simon auch wichtig, dass er dieses Bild vor Augen hatte. Aha, Kephas, das ist das, was Gott aus meinem Leben machen möchte, auch wenn ich selber das nicht immer bin. Betrachten wir die nächste Szene. Nein, das ist ein kleiner Abstecher. Aha. Ein kleiner Abstecher ins Matthäusevangelium. Beim Matthäusevangelium könnte man den Eindruck haben, das ist bei Matthäus und bei Markus die erste Situation, wo Petrus und Jesus aufeinandertreffen. Und man wundert sich da eigentlich. Ein wildfremder Mann kommt da und sieht zwei Fischer und sagt ihnen, kommt mir nach, und die lassen gleich alles liegen und stehen und folgen ihm. Das wäre komisch. Also auch da bei den Synoptikern, Matthäus, Markus, Lukas, wird deutlich, da ist was vorausgesetzt. Also da muss vorher schon was passiert sein. Und das, was vorher passiert ist, das lesen wir eben bei Johannes. Johannes berichtet uns über mehrere Passafeste, und bei Johannes haben wir den Eindruck, das Wirken Jesu dauert 3 Jahre oder vielleicht noch länger. Bei den Synoptikern könnte man glauben, das Ganze war nur 1 Jahr lang. Also ich denke, dass Johannes uns einen guten chronologischen Aufriss liefert, und gerade an dieser Stelle haben wir auch schon einen Moment, wo wir sehen, wie eben Johannes ergänzt und manches klarer macht, was bei den Synoptikern alleine etwas unverständlich wäre. Ja, aber weiter zur nächsten Szene im Johannesevangelium. Das war in Kapernaum. Die Vorgeschichte: Jesus hat das Brot vermehrt und die Leute waren begeistert, haben gedacht, aha, das könnte unser König sein, unser Anführer. Und Jesus will ihnen da klar machen, worum es bei ihm geht, nämlich, dass in ihm die Rettung liegt, aber nur dadurch, dass Menschen ganz eng sich mit Jesus verbinden. Und das ging dann manchen doch zu weit. Und das heißt dann, dass viele von Jesus weggegangen sind. Und Jesus fragt dann die 12, wollt auch ihr weggehen? Petrus ist der, der antwortet. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Liebe. Jesus liebt seine Jünger. Was sagt er ihnen? Er lässt ihnen die Freiheit der Entscheidung. Er könnte auch sagen, ja, ich wäre traurig, wenn ihr jetzt auch weggeht. Aber letztlich erlässt ihnen die Freiheit. Petrus ist jemand, der in der frühen christlichen Gemeinde eine sehr wichtige Führungsfunktion gehabt hat. Und dieser Petrus war eine Stütze, eine Säule. Wir können dann fragen, was ist eigentlich das Geheimnis des Dienstes von diesem Petrus? Und wahrscheinlich haben wir hier ein Stück weit eine Antwort. Petrus hat erkannt, bei Jesus sind Worte des ewigen Lebens. Das ist es. Wenn das ein Christ umsetzt, bei Jesus ist das Leben, bei Jesus ist die Quelle des Lebens und da gehe ich nicht weg. Wenn jemand das erfasst und auch umsetzt in seinem Leben, dann kann er einen wertvollen Dienst tun. Betrachten wir die nächste Situation. Hier ist die Rede von Liebe. Jesus liebte die Seinen. Und er hat ihnen dann die Füße gewaschen. Petrus wirkt hier auf mich fast ein bisschen naiv. Er nimmt Jesus ernst. Zuerst einmal protestiert er, sagt, das darf doch nicht sein, dass dieser Jesus, der so hoch über mir steht, dass der mir die Füße wascht. Na, auf keinen Fall. Er protestiert, er wehrt sich dagegen. Und dann sagt Jesus, das ist aber wichtig. Dann schließt Petrus, ja, wenn das wirklich wichtig ist, na, aber bitte dann gleich den ganzen Körper, nicht nur die Füße. Also dieser Petrus nimmt Jesus ernst. Und letztlich, dort wo Jesus definitiv was sagt, so ist es, so gehört es, dort beugt sich der Petrus. Also auch wenn er zuerst mal protestiert und sagt, na, das darf nicht geschehen, er fügt sich dann. Dort, wo Jesus klar etwas sagt. Ab Kapitel 13 im Johannesevangelium finden wir die Beschreibung der letzten Tage im Leben Jesu. Jesus ist zusammen mit seinem engsten Jüngerkreis, bereitet sie vor auf sein Sterben. Er sagt dann auch, dass er weggehen wird. Das finden wir jetzt auch noch im Kapitel 13. Das nächste Bild. Und Simon sagt dann zu Jesus, ja, warum? Warum können wir dir nicht folgen? Also wir merken, dem Simon bedeutet Jesus viel. Er will mit Jesus gehen und er sagt, ja, sogar wenn das meinen Tod bedeutet, bin ich bereit, mit dir zu gehen. Petrus sagt, ich will mein Leben für dich geben. Und Jesus merkt, das ist unrealistisch. Der Petrus meint ja ehrlich, seine Gefühle sind wirklich so, ich tue alles für Jesus. Aber das sind Gefühle, die können mal stark da sein und dann ist es wieder mal anders. Jesus will den Petrus realistisch machen. Er will ihn dahin führen, dass er erkennt, wie es wirklich ausschaut. Dass er zwar eine Zuneigung hat zu Jesus, aber dass eine dauerhafte Liebe nur möglich ist, dort, wo Gott etwas bewirkt in einem Menschen. Das schaffen wir aus eigener Kraft nicht. Wie klingt das für dich? Wenn du zu jemandem sagst, du bedeutest mir so viel, ich tue alles für dich. Und der andere sagt, ja, ich weiß eh, dauert nicht mehr lang, dann wird das und das passieren. Dann wirst du versagen. Und dann ist nichts von Liebe zu bemerken. Wie wirkt das auf dich? Ist das sehr liebevoll, wie Jesus mit ihm redet? Wir wissen ja auch nicht, es kann auch sein, dass Jesus ein bisschen mehr gesagt hat, dass das Ganze vielleicht weicher eingebettet war. Vielleicht hat Jesus gesagt, schau, ich verstehe dich, ich weiß, du meinst es ernst, aber ich sehe auch die menschliche Schwäche und daher das und das. Also es kann durchaus sein, in den Evangelien, dass wir etwas sehr kurz gefasst lesen, was in Wirklichkeit in etwas mehr Sätze gekleidet wurde. Damit müssen wir rechnen. Aber dennoch, was herauskommt ist, Jesus sagt sehr deutlich, was passieren wird. Er versucht, den Simon realistisch zu machen. Er kündigt es an. Das Interessante an der Geschichte ist ja auch, dass wir sie lesen in den Evangelien. Petrus war dann so eine wichtige Führungsfigur in der jungen christlichen Gemeinde. Petrus hätte ja sagen können, okay, wisst's was, diese ganze Geschichte da mit dem Hahn und so, war doch eine peinliche Geschichte. Wisst was, lass mal das weg. Ist ein unnötiger Angriffspunkt, die Feinde kritisieren uns dann und sagen, ja, schaut, das sind die Christen, das ist euer Anführer, der Petrus, ein Versager, Feigling, lass mal weg. Es ist ja gar nicht so leicht, wie man hier entscheidet. Ich hatte selber die Situation vor einigen Jahren, als es darum ging, anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums des Bundes der Baptistengemeinden eine Festschrift zu erstellen, wo auch die Geschichte der Baptistengemeinden dargestellt wird. Was macht man mit unangenehmen Punkten in der Vergangenheit von Gemeinden, Spaltungen zum Beispiel? Prangert man dann und sagt, der und der hat falsch gehandelt? Oder sagt man, ja, das wollen wir jetzt nicht wieder aufwärmen? Es ist gar nicht so leicht, wie man da umgeht. Und die Neigung ist dann doch groß, dass man eher umschreibt und eher sagt, naja, ist nicht so wichtig, das Ganze ist vergeben, braucht man nicht mehr erwähnen. Insofern finde ich es bemerkenswert, dass das so direkt niedergeschrieben wurde. Und ja, es ist in jedem Fall für uns hilfreich. Wir sehen, da ist ein Führer in der jungen christlichen Bewegung, der ein Versager war. Also, das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst versagen und trotzdem eine wichtige Aufgabe ausführen. Aber umgekehrt auch, wenn du eine wichtige Aufgabe hast, wenn du eine wichtige Funktion hast oder ein Amt oder einen Dienst hast, schließt das nicht aus, dass du auch mal versagst. Für mich ist das auch ein Hinweis darauf, dass wir uns auf die Berichte in den Evangelien verlassen können. Sie sind ehrlich. Wenn die, die das niedergeschrieben haben, diese Evangelien, wenn die unehrlich sind, wenn die einfach den Wunsch haben, alles möglichst positiv darzustellen, dann lassen sie doch sowas weg. Oder wenn sie so verblendet sind, dass sie nur mehr idealisieren, dann lassen sie das auch weg. Also offenbar die Menschen, die das niedergeschrieben haben, die waren realistisch. Die haben geschrieben, was wirklich geschehen ist. Aber wir sehen dann in der nächsten Situation, dass der Petrus tatsächlich bereit war, sein Leben für Jesus einzusetzen. Wir lesen hier, dass Judas, der Verräter, kommt mit einer Reihe von Soldaten, um Jesus gefangen zu nehmen. Und was macht der Simon? Er verteidigt Jesus. Er riskiert sein Leben. Also, wenn der Simon sagt, ich bin bereit, alles für dich einzusetzen, das war schon ehrlich gemeint. Was ist die Folge? Jesus kritisiert ihn. Wie würde es dir gehen damit? Du setzt dich ein, du riskierst alles. Ja, und was ist dann der Dank dafür? Mach das nicht, gib es wieder weg. Das Gefühl haben wir ja auch manchmal, auch im Gemeindedienst. Wir engagieren uns und was kommt dann nachher, was hören wir? Kritik. Nun, in dem Fall Kritik, Korrektur, die Weisung, nein, hör auf damit, das ist nichts, kann durchaus mit Liebe vereinbar sein. Jesus liebte ihn. Aber es kommt dann eine Situation, wo Petrus schwach geworden ist. Das Interessante, hier, dort wo es um Kampf geht, da wäre Petrus bereit, alles einzusetzen. Nachher kommt so eine Situation, Jesus wird verhört, heraußen stehen Leute herum, auch der Petrus steht da, er wärmt sich am Feuer, da steht auch eine Frau, der ist vielleicht langweilig, die macht so Smalltalk, sagt, war du nicht auch einer von denen? Vielleicht ohne besondere Hintergedanken, ohne den Gedanken, ja, jetzt will ich den verhaften oder so, sondern sie redet halt was. Und der Petrus, na, muss auf Verwechslung sein. Dreimal verleugnet Simon Jesus. Simon war bereit, sich einzusetzen, sein Leben einzusetzen. Und dann kommt so eine Situation auf einem Nebenschauplatz, wo man vielleicht gar nicht damit rechnet, dass da eine Gefahr sein könnte. Und da hat dieser Simon versagt. Darauf kommt Jesus dann nochmal indirekt zu sprechen. Wir finden das dann in der nächsten Begegnung nach der Auferstehung Jesu. Jesus begegnet den Jüngern und führt dann noch ein Gespräch speziell mit dem Simon. Jesus sagt zu Simon, Simon des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Das könnte eine Anspielung sein, weil Simon früher gesagt hat, das lesen wir bei Matthäus und Markus, wenn alle untreu werden, ich nicht, ich bleib bei dir. Also Simon hat zum Ausdruck gebracht, ich liebe dich mehr als alle anderen. Und das könnte hier eine Anspielung darauf sein. Simon, liebst du mich mehr als alle? Liebst du mich mehr als diese? Die dreimalige Frage könnte eine Anspielung sein auf die dreimalige Verleugnung Jesu. Also Petrus verleugnete Jesus. Jesus hat den Petrus sicher nicht bloßgestellt. Aber irgendwo wollte er das doch ansprechen. Vielleicht um dem Petrus noch was bewusst zu machen, vielleicht um ihm auch zu sagen, du sollst weiter mir dienen, weide meine Lämmer. Jesus ist beharrlich. Er sagt nicht einfach, schwamm drüber. Naja, war ungut, was der Petrus gemacht hat, aber reden wir nicht mehr drüber. Er spricht es an, wie es scheint, indirekt. Liebe. Liebe. Jesus liebt den Menschen, Jesus liebt den Simon und da gehört auch dazu die Gegenfrage. Simon, liebst du mich? Das gilt auch für uns. Wenn Jesus dich liebt, dann fragt er auch dich, liebst du mich? Dieses Gespräch geht dann noch ein bisschen weiter. Wenn wir das nächste Bild noch sehen. Jesus sagt, weide meine Lämmer. Und dann kündigt er dem Simon an, dass er selber auch einen gewaltsamen Tod erleiden wird. Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken. Ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Danach spricht Jesus, folge mir nach. Klingt das liebevoll, wie Jesus hier mit dem Simon redet? Auf mich wirkt es sehr nüchtern und direkt. Liebe, da haben wir oft spezielle Vorstellungen, vielleicht auch so schwärmerisch, sentimental. Das ist eine Frage auch für uns. Wenn wir davon reden, Gott liebt dich, wenn wir uns bewusst sind, ja, Gott liebt mich, welche Vorstellung haben wir da dabei? Ist das so ein schwärmerisches Bild, so im Sinne von, naja, Gott liebt mich total und er hat Verständnis für mich und was immer ich tue, er versteht mich ja, weil er mich so liebt. Da können wir leicht zu einem einseitigen Bild kommen. So fast in die Richtung, naja, es ist eh alles okay für ihn, weil er mich ja so liebt. Und gerade wenn wir so bewusst sind und überzeugt sind, Jesus liebt mich, ist es gut, auch immer wieder diese Rückbesinnung zu haben. Ja, was heißt das? Wenn Jesus mich liebt, und ich bin überzeugt davon, dass das stimmt, wenn Jesus mich liebt, was bedeutet das? Wie schaut das bei Jesus konkret aus? Und kann sehr nüchtern ausschauen, dass er korrigiert, dass er darauf hinweist, was nicht passt, dass er auch ankündigt, was passieren wird. So sind wir also durch einige Situationen durchgegangen. Liebe. Jesus liebt den Simon. Schon bei der ersten Begegnung, er sagt ihm, du wirst Kephas heißen. Was wir sehen bei Jesus ist, er widmet dem Menschen seine Aufmerksamkeit. Er geht ganz auf den Menschen ein, er betrachtet den Menschen. Und in dem Fall, er sagt ihm auch schon, was Gott mit ihm vorhat. Bei dir, was hat Gott mit dir vor? Sagt er zu dir, du sollst Sarah heißen, eine Fürstin. Du sollst Abraham heißen, ein Vater von vielen. Barnabas, ein Sohn des Trostes, der Ermutigung. Da kann es manches geben, was Gott mit deinem Leben machen möchte. Gott hat etwas vor. Es liegt an uns, dass wir die Liebe Gottes, die er uns zuwendet, und auch das, was er vorhat mit uns, dass wir dafür offen werden, dass Gott seinen Weg mit uns gehen kann. Wenn wir Gottes Liebe erleben, dann können wir auch sagen, Hauptsache geliebt. Und wenn wir dann Gespräche führen, auch mit Freunden, es geht dann vielleicht um die Gesundheit, dann können wir auch mit Überzeugung sagen, Hauptsache geliebt. Hauptsache von Gott geliebt. Hauptsache, ich habe eine Beziehung zu Gott und weiß, er liebt mich. Amen.